I'm not happy with China. They should have stopped this at the source. They could have stopped it right at the source.
China hat die ganze Zeit mit Offenheit, Transparenz und Verantwortung gehandelt. Wir haben der WHO und den betroffenen Ländern die Informationen so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt.
Vorwürfe von US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping verteidigt sich hier. Die USA und China streiten, wer die Verantwortung trägt für den Corona-Ausbruch. Und da zeigt sich eine Rivalität, die immer größer wird. Entsteht eine neue Weltordnung mit China und den USA als Gegenspielern? Und wo bleibt Europa dabei? Darüber spreche ich mit unseren Korrespondenten in Peking und Washington und einem EU-Experten in diesem Weltspiegel-Podcast. Neue Welt durch Corona. Kalter Krieg zwischen USA und China? Ich bin Björn Dage.
Weltspiegel, Thema.
Axel Dorloff ist unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in China. Axel, was denken denn die Chinesen eigentlich über diese Vorwürfe aus den USA? Das Virus stamme aus einem Labor in Wuhan und die Behörden haben zu spät über den Ausbruch informiert. Was denkt da der normale Chinese?
Ja, die Chinesen reagieren mit so einer Mischung aus Unverständnis und Wut. Also sie betonen immer, dass sie nach dem Ausbruch schnell reagiert und informiert hätten, was nicht ganz stimmt. 2-3 Wochen, vielleicht sogar länger, ist das Thema ja weggedrückt worden. Ärzte sind damals zum Schweigen gebracht worden, die das neuartige Virus gemeldet haben. Aber der Westen hatte natürlich trotzdem genügend Zeit zu reagieren und hat die Situation nach Meinung vieler Chinesen komplett verschlafen. Und das hat uns auch dieser 60-jährige Rentner Xu Jinlin erzählt.
Die Bevölkerung der USA hört nicht auf ihre Regierung. Chinesen sind gehorsam. Wir tragen Masken und lassen uns ständig die Körpertemperatur messen. Sehr einfach. Die kapitalistische Gesellschaft entwickelt sich zwar schon lang, ist aber altmodisch. Sie müssen sich verbessern und von unserer sozialistischen Gesellschaft lernen.
Ja, und das ist nicht nur die Meinung auf der Straße, das ist auch die Meinung hier in den chinesischen Staatsmedien. Chinas Narrativ ist klar, also der Westen, allen voran die USA, kriegt das nicht hin. Gleichzeitig feiert man sich selbst, dass man die Bekämpfung des Virus hervorragend gemeistert hat. Und auch bei den Vorwürfen gegen das Labor aus Wuhan, das du genannt hast, da ist man sehr eindeutig. Die Vorwürfe, das Virus stamme aus diesem Labor, entbehrten jeglicher Grundlage, so heißt es immer. Es gebe nicht einen einzigen Beleg für diese Vorwürfe und es seien alles bewusst geschürte Gerüchte, um China zu schaden.
Da ist ja schon so ein bisschen angeklungen, eine Rivalität auch der unterschiedlichen Systeme. Auf der einen Seite China, auf der anderen Seite da die USA. Werden denn die Amerikaner so als richtige Rivalen gesehen in China?
Ja, schon. Es werden zumindest in China auch immer wieder entsprechende Vergleiche gezogen. Es geht dabei auch immer wieder um den Vergleich mit dem westlichen Politikmodell, das aus Sicht Chinas dem eigenen Politikmodell unterlegen ist, nach dem Motto, der Westen ist mit seiner individualistischen Lebensweise und seiner ineffizienten Regierungsform klar im Nachteil. Das habe sich jetzt auch in der Corona-Krise wieder gezeigt. Und so sehen das auch die Menschen hier auf der Straße, hier eine 18-jährige Studentin aus Peking.
Ich finde, die amerikanische Regierung hat nicht konsequent genug versucht, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und zu kontrollieren. Sie haben ihre Kräfte nicht rechtzeitig mobilisiert und auch keine Städte abgeriegelt, wie wir in China. Die Länder im Westen finden die Freiheit wichtiger. Wir Chinesen schätzen das Leben mehr. Deshalb hat sich die epidemische Situation dort so verschlimmert.
Ja, Chen Shiyao heißt die junge Frau. Und was sie formuliert, das hört man oft in Diskussionen mit Chinesen. Die USA haben komplett verschlafen, angemessen auf das Virus zu reagieren. Und das sei auch eine Konsequenz aus dem freiheitlichen Politikmodell.
Hat Corona denn dazu geführt, in diesen Beziehungen zwischen den USA und China, ist das ein neuer Tiefpunkt?
Ja, ich würde das, glaube ich, so sehen und das sehen auch viele Experten so. Wir haben jetzt 2,5 Jahre Handelskrieg zwischen China und den USA hinter uns. Der ist alles andere als gelöst, auch wenn sich die Situation zwischendurch etwas entspannt hat. Da stehen auch wieder neue Drohungen im Raum nach neuen Sonderzöllen. Dazu der Streit um die technologische Vorherrschaft, darum, wer bei der 5G-Technologie die Nase vorn hat, bei den Schlüsseltechnologien. Jetzt kommt der Streit um die Schuld über die Herkunft des Virus dazu, darüber, wer wem Informationen wann gegeben hat. gegeben hat, ob China eine internationale Untersuchung zulässt. Der US-Präsident hat ja sogar schon relativ unverhohlen damit gedroht, die diplomatischen Beziehungen zu China abzubrechen. China ruft die US-amerikanische Regierung regelmäßig dazu auf, keine Lügen zu verbreiten. Also die Drohkulissen sind auf beiden Seiten vorhanden. Und sicherlich kann man sagen, so viele unterschiedliche Konfliktlinien zwischen beiden Ländern gab es schon lange nicht mehr.
Wenn wir vom Wettbewerb der Systeme, von dieser Rivalität sprechen, möchte denn China mal so in die Fußstapfen der USA treten? Möchte China überhaupt so eine globale Weltmacht sein?
Ja, und das wird auch immer wieder so formuliert. Also erstmal wirtschaftlich, da haben Sie ja in Ihrem Konzept Made in China 2025 sehr deutlich gemacht, dass man bis 2025 in 10 Schlüsseltechnologien Weltspitze sein will, also künstliche Intelligenz, Medizintechnik, alles, was also zu diesen vermeintlichen Zukunftstechnologien gehört. Da ist ein Anspruch auf wirtschaftliche Weltmacht drin in diesem Konzept. Sie sind es ja im Prinzip auch schon. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Zwischen 15% und 18% des Bruttosozialproduktes weltweit geht auf China zurück. Und auch politisch, seit Jahren versucht China mit der Initiative Neue Seidenstraße auch geopolitisch einen stärkeren Einfluss zu bekommen. Das wird ja auch von Xi Jinping offen so formuliert, also China zurück zu alter Größe zu führen. Und das wird dann flankiert von einem sehr stetigen Versuch, mehr Einfluss in den internationalen Organisationen zu bekommen. Also egal jetzt ob UN oder WHO oder andere Organisationen, China will auf die Weltbühne, will mitmischen. Und dazu gehört dann natürlich, und das wäre der dritte Punkt nach Wirtschaft und Politik, ein schlagkräftiges Militär. Da gab es in den vergangenen Jahren sehr viele Reformen, diverse Militärreformen, alle mit dem Ziel, den internationalen Führungsanspruch, den China hat, abzusichern und auch zu untermauern durch ein Militär, das ebenfalls Weltspitze ist, beziehungsweise das noch werden soll.
China will den Einfluss weltweit ausbauen und das zeigt sich ja jetzt auch in der Corona-Krise ganz drastisch. Schutzausrüstungen, Masken werden überall hingeschickt, auch in EU-Mitgliedsländer. Was ist das Ziel von dieser Maskendiplomatie?
Na, China hat sich erstmal diese Produktionskapazitäten für die Masken sehr schnell aufgebaut, nachdem die Krise hier im eigenen Land ausgebrochen ist, und dann auch genutzt. Also noch im Januar war es ja so, dass Deutschland Hilfslieferungen nach Wuhan geschickt hat. Das hat sich dann sehr schnell umgekehrt. Es gab und gibt ein sehr großes Interesse aller Länder, weil es alle nötig haben, nach den medizinischen Masken, nach den chinesischen Schutzausrüstungen. Und tatsächlich, Deutschland war in den vergangenen Wochen nicht in der Lage, Material an zum Beispiel afrikanische Länder zu liefern. China war dazu in der Lage. China nutzt das ganz bewusst als Softpower, als diplomatisches Tool, und das wird nicht ohne Effekt bleiben und stärkt natürlich auch das Narrativ der Chinesen nach dem Motto, wir haben es geschafft und ihr habt noch einen weiten Weg vor euch.
Welche Erwartungen steckt denn dahinter? Wir haben euch jetzt in der Corona-Krise geholfen, da will man ja auch irgendwas zurückbekommen.
Ja, auch da geht es natürlich um Einfluss, um wirtschaftlichen Einfluss, um politischen Einfluss, darum vielleicht auch in den internationalen Organisationen bestimmte Länder auf die eigene Seite zu ziehen. Das ist bewusstes, diplomatisches, internationales, politisches Kalkül, dass da versucht wird, bestimmten Ländern jetzt sozusagen Kontakte zu pflegen, die dann natürlich nachher irgendwie gebraucht werden können.
Und da profitieren die Chinesen auch davon, dass US-Präsident Trump sich international zurückzieht? Ist das auch ein Grund?
Ja, das ist ganz sicher ein Grund. Zum Beispiel jetzt das Beispiel WHO, Weltgesundheitsorganisation. US-Präsident Trump stoppt seine Zahlungen bzw. friert sie erstmal ein. Die Chinesen sagen dann jetzt erstmal sehr großzügig, wir geben viel Geld, wir zahlen natürlich weiter. Wir haben ganz, ganz viel Millionen zu verteilen an bestimmte Länder. Da muss man dann eigentlich immer mal genau hingucken, was da für Bedingungen daran geknüpft sind. Aber die Chinesen geben sich anders auf internationalem Parkett und versuchen natürlich genau diese Lücke zu schließen, die Trump hinterlässt, indem er keinen großen Wert auf internationale Institutionen legt, indem er alles attackiert, was es vorher an Bündnissen gegeben hat. Und das ist was, was China genau zu nutzen weiß.
Axel Dorloff, unser Korrespondent in Peking. Vielen Dank.
Gerne.
Von Peking jetzt nach Washington. Dort ist Claudia Buckenmeier, unsere ARD-Fernsehkorrespondentin. Claudia, Axel hat das gerade aus Peking erzählt. China weiß, diese amerikanische Lücke genau zu nutzen. Und diese Lücke wird gerissen von US-Präsident Trump. Kein Auftritt kommt da ohne China-Bashing momentan aus. Verfängt das auch bei den Menschen?
Ja, um ehrlich zu sein, habe ich schon den Eindruck, dass es bei den Menschen verfängt. Es gibt neue Umfragen und nach denen sieht es so aus, als ob das Misstrauen gegenüber China ganz allgemein, aber natürlich vor allem gegenüber der chinesischen Regierung und ihrer Politik steigt. Also 40% sagen da zum Beispiel, dass sie keine Produkte aus China mehr kaufen wollen. 55% sagen sogar, dass man China nicht trauen könne, dass sie sich nie an irgendwelche Versprechungen halten würden. Also die Menschen sehen China in einem sehr ungünstigen Licht. Und dieser Eindruck ist eigentlich seit Trumps Amtseintritt deutlich gestiegen. Und jetzt seit Beginn der Pandemie ist es noch mal stärker geworden. Und es gibt hier noch ein ganz anderes Problem. Das ist jetzt in diesen Tagen auch wieder durch die Presse gegangen. Es gibt mehr und mehr rassistische Übergriffe gegenüber Menschen, die asiatisch aussehen, die möglicherweise einen asiatischen Hintergrund haben. Da erzählen zum Beispiel Krankenpfleger, dass sie angegriffen werden, dass sie beschimpft werden, dass es heißt, ihr Chinesen seid alle Mörder, raus aus diesem Land und so. Manche werden sogar tätlich angegriffen. Also da merkt man schon, die Stimmung hier ist sehr, sehr gegen China.
Ist das denn von Trump, der massiv Stimmung gegen China macht, allein Wahlkampf? Oder braucht er so ein Feindbild China in einem Wahlkampf? Oder was steckt dahinter?
Naja, also er braucht auf jeden Fall China als Feindbild oder man kann es etwas allgemeiner sagen und sagen, er nutzt es als Feindbild. Zum einen, das ist so eine Vermutung unter vielen Journalisten hier und ich teile das auch, dass er damit halt ein Stück weit auch von dem eigenen Versagen ablenkt. Denn letztendlich hat er ja die Ernsthaftigkeit der Corona-Pandemie doch auch erst sehr, sehr spät begriffen. Er hat ja anfangs sogar noch den chinesischen Präsidenten für sein Verhalten gelobt, zu einem Zeitpunkt, wo er jetzt sagt, dass China bereits gelogen hätte und sich falsch verhalten hätte. Davon will er jetzt natürlich nichts mehr wissen. Aber es dient auch ein Stück weit für den Wahlkampf. Also momentan liefern sich Joe Biden, der potenzielle Herausforderer von Donald Trump und Donald Trump selber, regelrechten Wettrennen darum, wer eigentlich am distanziertesten gegenüber China ist. Und sie werfen sich gegenseitig vor, dass sie zu sehr auf Schmusekurs gegangen wären. Das war ja vor allem in der Zeit, als Donald Trump im Januar einen Reisebann gegen alle Reisenden aus China verhängt hat. Damals hatte Joe Biden noch gesagt, das sei viel zu weitreichend und das hält ihm Donald Trump jetzt in Wahlwerbespots in ziemlich heftiger Art und Weise vor. Es gibt eine Beratungsagentur für die republikanischen Senatoren, die ihnen sozusagen so Parolen an die Hand gibt, wie jetzt Wahlkampf gemacht werden soll. Und da geht eindeutig daraus hervor, dass sie sagen sollen, China sei schuld an der Pandemie, China sei der Gegner der USA, das Land habe gelogen, habe medizinische Ausrüstung gehortet. Und das Interessante dabei ist aber, dass Donald Trump gar nicht sonderlich begeistert ist von dieser Beratungsagentur und ihren Empfehlungen, weil er sagt, es wird nirgendwo empfohlen, dass Donald Trump sich richtig verhalten hätte, dass die US-Regierung sich richtig verhalten hätte. Und das geht ihm sehr zuwider.
Aber es ist keine reine Trump-Sichtweise, sondern es wird von einer größeren Anzahl in der Bevölkerung geteilt, dass der Einfluss Chinas zu groß ist?
Ja, auf jeden Fall. Das zieht sich ja schon durch die letzten Jahre. Das hat ja begonnen durch den Handelsstreit. Da haben viele seiner Anhänger, aber auch Menschen, die durchaus kritisch gegenüber Trumps Politik gestanden haben, immer wieder gesagt, das ist richtig. China muss mal gezeigt werden, dass es so nicht weitergehen kann. Da wurde dann immer wieder darauf verwiesen, dass China versucht, technische Errungenschaften auszuspionieren. Da ging es auch viel um den Telefonkonzern Huawei. Es ging generell darum, dass Arbeitsplätze gestohlen werden würden. Also da gibt es in der breiten Bevölkerung schon ein großes Misstrauen, was nicht unbedingt nur von Trump-Anhängern getragen wird.
Wie viel Angst spielt denn dabei eine Rolle, dass man als die einstige Supermacht hinter China zurückfällt?
Naja, also die Amerikaner würden, glaube ich, nie sagen, dass sie Angst haben vor irgendetwas. Das widerspricht, glaube ich, doch ziemlich ihrem Selbstbild von der letzten verbliebenen Großmacht, auch wenn viele ja sagen, dass sie das längst nicht mehr sind. Das wird dann eher so in Kritik oder in Forderungen gepackt. Aber es gibt natürlich schon, man sieht, dass man bei den Arbeitsplätzen verloren hat gegenüber China. Man sieht auch, dass die Wirtschaft extrem ineinander verwickelt ist und dass man eigentlich gar nicht ohne China produzieren kann. Da gibt es jetzt ganz interessante Entwicklungen. Und an der Stelle ziehen Demokraten und Republikaner auch an einem Strang. Wenn man sich zum Beispiel eben den Bereich der Medikamente anguckt, da läuft gerade im Kongress ein Gesetzesvorhaben, wo es darum gehen soll, die Abhängigkeit von China im Bereich von Medikamenten zu reduzieren. Also da sind die, die eigentlich im Wahlkampf gegeneinander stehen, plötzlich ganz einig. Und diese Woche gab es einen Zeitungsbericht, dass jetzt in Virginia eine neue Fabrik aufmachen wird, die Generika produzieren wird, also womit man eben genau das erreichen will, dass man nicht mehr von Importen aus China abhängig ist.
In der Corona-Krise baut ja China weltweit Einfluss aus durch Hilfslieferungen, durch Schutzausrüstung, die weltweit verschickt wird. Wie sieht das die US-Regierung?
Naja, die US-Regierung oder vor allem Donald Trump sagt eigentlich bei jeder Pressebegegnung immer wieder, wie sehr doch die USA auch andere Länder unterstützen würden in dieser Krise. Sie würden Masken liefern, sie würden medizinische Schutzausrüstung liefern und vor allem eben auch Beatmungsgeräte. Er wird dabei aber nie konkret. Er spricht immer von Tausenden, die man liefern würde. Aber ganz klare Zahlen gibt er selbst nicht raus. Die werden dann von Agenturen rausgegeben. Also es gab Hilfslieferungen nach Indien und Südafrika. Es gab zum Beispiel auch ganz normale Stoffmasken, die die USA nach Österreich geliefert hatten. Also so etwas macht man, aber es sind eben sehr viel symbolische Hilfen. Und wenn man dann sich anguckt, dass zum Beispiel Donald Trump jetzt in einem Brief gedroht hat, der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, endgültig die Gelder zu streichen, China gleichzeitig mit einem großen Betrag in die Bütt geht, da, glaube ich, steht Amerika schlechter letztendlich, weil die vielen armen Länder, die abhängig sind von Hilfen von der Weltgesundheitsorganisation, werden sagen, warum hilft uns die USA nicht mehr durch die WHO? Und ich glaube, da geht schon einiges an Image verloren, das die USA bisher hatten.
Durch diesen US-Rückzug erreicht doch Trump genau das Gegenteil. Er macht China stärker, oder sehe ich das falsch?
Also das sehen hier viele Beobachter auch so, aber auf der anderen Seite gibt es eben die Politik von America First. Das ist das Grundsatzprogramm von Donald Trump. Er unterwirft alles immer dieser Maxime, nutzt es den USA oder nutzt es den USA nicht? Ist das Verhalten eines Landes sinnvoll für unser Vorankommen, für unser Handeln in dieser Welt? Und er sieht China wirklich als einen Gegner, der den USA gefährlich ist, dem man zeigen muss, wo die Grenzen sind, das vor allem wirtschaftlich natürlich und jetzt aber auch in dieser Pandemiekrise eben auch moralisch letztendlich. Also er sagt ja immer wieder, China muss anerkennen, dass es sich falsch verhalten hat. Er droht auch immer mal wieder mit Vergeltungsmaßnahmen, wie die aussehen sollen. Dazu wurde er noch nie konkret. Aber es gibt wirklich hier in den USA eine ganz klare Position gegen China, egal ob das einem möglicherweise im Ansehen bei kleineren Ländern in der Welt schadet.
Es gibt eine neue Umfrage vom Pew Research Center und der Körperstiftung hier in Deutschland, die zeigt, China hat in der Gunst der Deutschen mit den USA fast gleichgezogen. Wird sowas in Washington registriert?
Also registriert wird es auf alle Fälle in Washington natürlich von Politikern, von Experten, von Wissenschaftlern, aber ein Stück weit auch in der Bevölkerung. Also es gibt schon immer wieder Fragen, früher als ich noch durchs Land gereist bin, was ja jetzt momentan in Corona-Zeiten nicht möglich ist, aber auch von Nachbarn. Sag mal, woher kommt es eigentlich, dass die Deutschen uns nicht mehr so mögen? Was ist da passiert? Also solche Fragen, die kommen, die Menschen denken darüber nach.
Was
kommt natürlich
du darauf?
Deutlich mehr. Ich versuche zu erklären, wie problematisch viele Deutsche das Verhalten von US-Präsident Trump sehen und dass es da eben ein gewachsenes Misstrauen gibt. Vor allem, wenn er immer wieder internationale Verträge aufkündigt und dass das nicht gerade dazu dient, das Vertrauen wieder zu stärken. Aber es ist ein sehr sensibles Thema, weil die Gesellschaft hier ist so gespalten und wir erleben das ja in Deutschland inzwischen auch, sodass man sich unglaublich schnell auf eine Seite schlägt. Und das möchte ich als Journalistin auf gar keinen Fall. Ich versuche dann eher immer zu erklären und versuche Verständnis dafür zu wecken. Aber es gibt diese Sorge, dass die alten, sehr engen Partner USA und Deutschland weiter auseinanderdriften.
Wie groß würdest du die Gefahr einschätzen, dass aus dieser Rivalität auch so eine Art neuer kalter Krieg entsteht?
Also Schwer zu sagen. Ich muss darüber wirklich nachdenken. Es wird in Wissenschaftskreisen darüber gesprochen und davor gewarnt, dass es einen Kalten Krieg geben könnte mit China. Die Rhetorik weist auf jeden Fall darauf hin. Ich meine, Donald Trump hat immer von dem China-Virus gesprochen, von dem China-Virus. Er hat ihn nicht Covid-19 genannt oder das Coronavirus, sondern es war für ihn der China-Virus. Damit hat er provoziert und damit hat er auch eine Richtung vorgegeben. Jetzt sind wir hier mitten im Wahlkampf. Da ist der Ton sowieso immer deutlich schärfer als nach einer Wahl. Von daher denke ich, was einen möglichen Kalten Krieg angeht, muss man ein Stück weit abwarten, bis die Wahl vorbei ist und das Wahlergebnis abwarten. Dass sich das im Moment so zuspitzt, dass wirklich die Klingen gewetzt werden, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es gibt ja auch immer wieder noch Verhandlungen im Hintergrund, vor allem über die Handelsverträge, dass man Zölle abbauen soll. Das läuft ja alles weiter, verhalten zwar, aber es läuft weiter. Vielleicht hilft es ja.
Claudia Buckenmeier aus Washington, vielen Dank.
Ja, gerne. Tschüss.
In den USA wächst also die Angst, von China abgehängt zu werden. Und die Regierung in Peking nutzt die Corona-Krise, ihren weltweiten Einfluss auszubauen. Was macht da die EU? Guntram Wolf ist Direktor der Brüsseler Denkfabrik Brügel. Herr Wolf, China liefert ja in der Corona-Krise Schutzausrüstung nach Europa. Wie kommt diese Maskendiplomatie in der EU an?
Ja, ich denke, anfänglich war das sicherlich ein Schock, dass man in Europa diese Masken nicht selber produzieren konnte. Und das ein oder andere Mitgliedsland der EU hat dann auch tatsächlich diese chinesischen Masken genutzt, um intern innerhalb der EU Politik zu machen. Ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, wo doch alle verstanden haben, dass ein paar Schutzmasken aus China, die dann auch noch oft fehlerhaft sind, nun wirklich nicht unsere internen Beziehungen bestimmen sollten. Also insofern glaube ich, dass man inzwischen doch nüchtern diese Maskendiplomatie betrachtet und sie als das sieht, was es ist, nämlich letztendlich der Versuch von China, politisch hier Einfluss zu nehmen und natürlich auch bestimmte Kräfte innerhalb Europas gegeneinander auszuspielen.
Was genau ist denn das Kalkül dahinter, dass man dann vielleicht Entscheidungen, die gegen China gerichtet sind, blockieren kann?
Ja, ich bin gar nicht sicher, ob das so konkret in jedem Fall gedacht wird. Es geht natürlich aus chinesischer Sicht jetzt auch darum, anfänglich zumindest ging es auch darum, erstmal das eigene Image aufzubessern. Es ist ja klar, der Virus ist in China ausgebrochen und die große Frage ist dann, wie reagiert der Rest der Welt darauf? Und wir sehen eigentlich jetzt schon einen erheblichen Unterschied. In dem Sinne, dass in den USA der US-Präsident ja ganz explizit China verantwortlich macht für die ganze Misere. In Europa gibt es solche Stimmen nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Erfolg der Maskendiplomatie ist, aber ich glaube schon, dass es China auch darum geht, ein einigermaßen vernünftiges Image in Europa zu haben.
Was wird angesichts dieser Corona-Hilfe aus China denn mit einer angekündigten härteren Gangart der EU gegenüber China, zum Beispiel was Technologiediebstahl betrifft, wird man da noch so kritisch sein können, wenn man die Hilfe annimmt?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, diese anfänglichen Hilfsmaßnahmen sind, glaube ich, enttarnt worden und ich glaube nicht, dass das noch die Politik sehr beeindruckt. Was die Politik eher beeindruckt, ist tatsächlich die Meinung der eigenen Bevölkerung und natürlich der Zusammenhang und die engen Verbindungen, die wir im wirtschaftlichen Bereich mit China auch haben. Und ich glaube, aus EU-Sicht möchte man natürlich nicht die Amerikaner vergrätzen, aber ich glaube, es ist schon der Politik auch klar, dass wir sehr, sehr viel in China wirtschaftlich machen. Wir exportieren sehr viel. Aber insgesamt ist doch mein Eindruck, dass die EU eigentlich seit 2 Jahren eine deutlich härtere Gangart gegenüber China beschlossen hat. Man spricht offen von einem systemischen Rivalen. Und ich glaube, dass diese Sicht von einem Großteil der EU-Länder geteilt wird. Also ich glaube nicht, dass wir auf der Technologieebene da jetzt einen kompletten Ausverkauf von Europa in Kauf nehmen. Die Debatte ist da sehr differenziert. Und insgesamt, denke ich, werden wir als EU nicht umhinkommen, hart zu verhandeln mit China, weil China natürlich in vielerlei Hinsicht ein problematischer Partner für Europa ist.
Was heißt das, systemischer Rivale? Geht das so in Richtung Kalter Krieg, wie wir das erlebt haben? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich glaube, der große Fehler der Vereinigten Staaten ist, das Ganze in Richtung eines Kalten Krieges hin entwickelt zu haben. Das widerspricht der alten Doktrin von Kissinger, in der man durch Annäherung und Vernetzung letztendlich die Rivalität vermeidet und diese kalte Kriegskonfrontation vermeidet. Ich glaube, in der EU versucht man diplomatischer zu handeln, aber es ist schon klar, dass China unter dem derzeitigen Präsidenten Xi Jinping erheblich autoritärer geworden ist, erheblich unangenehmer und selbstbewusster international auftritt und natürlich auch ziemlich aggressiv inzwischen sein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell auch propagiert. Und insofern ist das schon eine echte Rivalität. Der ein oder andere in Europa, oft die Populisten, finden das ein ganz tolles Modell. Und insofern ist das schon auch eine ernstzunehmende Rivalität. Aber nochmal, ich glaube, es kann nicht in unserem Interesse sein, dass es in einen kalten Krieg eskaliert. Krieg, ob kalt oder warm, hat eigentlich immer nur Verlierer. Also ich glaube, wir brauchen schon einen differenzierten Ansatz, klare Grenzen, aber auch den Versuch, immer wieder mit Diplomatie gemeinsame Ziele anzugehen, sei es beim Klimaschutz und sei es bei anderen Themen. Also insofern glaube ich schon, ein differenzierter, eigenständiger europäischer Ansatz ist notwendig für China.
Was könnte das für ein Ansatz sein? Könnte die EU da als eine Art Vermittler auftreten oder China einbinden in eine internationale Ordnung?
Also das Grundproblem Europas ist und war schon immer, dass Europa sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen hat und unterschiedliche Länder und unterschiedliche Kräfte hat. Wir können also deswegen nicht als eine eigene Weltmacht agieren, obwohl wir eigentlich die wirtschaftliche Größe dazu hätten. Wir müssen das anstreben und wir streben das an und das versuchen sicherlich die europäischen Institutionen. Aber es gibt halt doch Grenzen, weil wir uns bei vielen Themen nicht einig sind. Also das ist immer unser Problem. Wir müssen gegenüber einem systemischen Rivalen, der aber auch in einigen Bereichen ein Partner ist, müssen wir geschlossen auftreten. Europa muss eine geschlossene Linie gegenüber China finden. Nur dann kann es sein Gewicht voll ausspielen. Wenn es diese geschlossene Linie nicht findet, wird es letztendlich zerrieben in diesem kalten Krieg zwischen China und den USA.
Ist das Ganze jetzt große Geopolitik oder hat das auch was mit dem Alltag der normalen Menschen in Europa zu tun? Müssen wir uns da vor einem neuen Kalten Krieg fürchten?
Ja, also ich meine, noch sieht es aus, als wäre es sehr weit weg, aber ich glaube, es kann sehr schnell sehr konkret werden. China nutzt ja jetzt schon zum Beispiel seinen eigenen Tourismus, um Einfluss zu nehmen. Also zum Beispiel gibt es Fälle, in denen dann die chinesische Zentralregierung beschließt, okay, im nächsten Jahr gibt es keine chinesischen Touristen mehr in, sagen wir mal, Griechenland. Und das ist dann auf einmal für so ein Land wie Griechenland eine enorme finanzielle Belastung, weil diese chinesischen Touristen eine wichtige Einnahmequelle sind. Also insofern, je mehr es konfrontativ wird, je weniger wir gemeinsam auftreten, umso mehr wird China solche simplen Tricks nutzen, die dann aber konkret Arbeitsplätze, konkret auch zu Einkommensverlusten dann in diesen Ländern führen.
Was wäre eine kluge europäische Antwort darauf?
Ja, ich glaube, die kluge europäische Antwort darauf kann nur sein, wir agieren gemeinsam, wir reagieren gemeinsam, wir werden gemeinsam das diplomatisch angehen und diplomatisch klar sagen, das ist nicht akzeptabel. Müssen bei all diesen Themen, müssen wir mit unserer gemeinsamen Marktmacht letztendlich auftreten. Wenn China bestimmte Exporte Europas nicht mehr akzeptiert, dann müssen wir per Reziprozität auch bestimmte Gegendrohungen bei unseren Importen geltend machen. Also einer unserer großen Machtfaktoren ist letztendlich unser Binnenmarkt. Wenn ein Land wie China partiell einzelne Mitgliedsländer bedroht, bedroht es letztendlich den gesamten Binnenmarkt. Und der gesamte Binnenmarkt, das Kollektiv der EU, muss gemeinsam dann dagegenhalten.
Sack unterm Wolf von der Brüsseler Denkfabrik Brügel. Abonniert gerne unseren Podcast Weltspiegel-Thema in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr eure Podcasts hört. Und wir freuen uns auf euer Feedback, Anregungen und Fragen per Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Diesen Podcast haben wir aufgezeichnet am 20. Mai. Redaktion Brigitte Abold und Nils Kopp. Am Mikrofon Björn Dahlke.